ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Auch heute bleiben wir der Violine treu in unserem Podcast und widmen uns einem sehr populären Werk von Johann Sebastian Bach, nämlich der Partita in D-Moll für Violine Solo. Das war auch gleich der bekannteste Satz aus dieser Partita, denn ja da muss man erstmal ausatmen.
Ja, wirklich.
Denn populär ist dieses Stück vor allem wegen des Schlusssatzes, dieser gewaltigen Chaconne oder auch Chacona, wenn man es italienisch ausspricht. Zugleich der berühmteste Satz, würde ich mal behaupten, im gesamten Zyklus, den wir hier in 6 Folgen behandeln. Mit diesem Stück werden wir uns ganz intensiv befassen, aber wollen die anderen natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir beginnen mal mit den anderen. Wie beginnt denn die D-Moll-Partita, nicht mit der Chaconne?
Nein, mein lieber Bernhard, sie beginnt unspektakulär mit einer Allemande, wie sich das gehört. Also die ersten 4 Sätze, also mehr Standard könnte nicht sein. Ja? Allemande, Courante, Sarabande und Chic. Ja? Und es ist tatsächlich so, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie selber das Geigenspiel ein bisschen beherrschen, dann könnte man hier zumindest mal probieren, wie sich's anfühlt, Sonaten und Partiten zu spielen. Also tatsächlich, die Allemande, die kriege ich hin. Also zumindest die Noten. Ob ich es dann wirklich alles richtig artikuliert habe, das weiß ich nicht, weil es wieder ein sehr raffinierter Lückentext ist. Also hier zu entscheiden, was ist Melodie und was ist Begleitung, da kann man lange drüber nachdenken. Aber eben tatsächlich, Bach, finde ich, in den ersten 4 Sätzen, er groovt uns ein mit schöner Musik. Aber Musik, die tatsächlich Luft nach oben lässt und die braucht man hinten raus. Ja, hören wir doch zunächst mal in die Allemande rein. Also da werden Sie sofort merken, was ich mit unspektakulär meine. Allerdings, was bei Bach unspektakulär zu nennen ist, ist immer noch sehr aufregend und gerade was die harmonischen Verläufe betrifft, auch schon wieder zumindest ein kleines Universum.
Ja, das war also ein Stück aus der Allemande. Man könnte sagen, hier wird D-Moll so richtig schön geerdet oder beziehungsweise gefestigt, die Grundtonart dieser Partita. Es folgt die Courante, da überwiegen so Triolen in den Bewegungen, in der Melodie.
Sehr rastlos.
Würdest du sagen, es ist die Fortsetzung der Allemande mit dem Mittel der Courante?
Ja, wir gehen eben jetzt in den Dreivierteltakt und machen jetzt das Ganze nochmal sozusagen im Couranten-Charakter. Und da müssen wir vielleicht nicht reinhören. Gib uns doch mal noch eine Prise von der Sarabande, die mag ich sehr. Das ist ein sehr beliebtes auch Zugabenstück von Geigern nach großen romantischen Violinkonzerten, namentlich hier in Leipzig, weil sie dann immer denken, wir müssen jetzt mal irgendwie eine kleine Reminiszenz an Bach geben. Aber für die Chaconne wäre es jetzt zu raumgreifend. Ein kleines Klangidyll, was tatsächlich, was das Doppelgriffspiel betrifft, jetzt schon mal ein bisschen anteasert, was 2 Sätze später über uns auch einbrechen wird.
Ja, das ist also die Sarabande in der D-Moll-Partita von Johann Sebastian Bach. Und dann gibt's eine rasante Gigue, mit der andere Komponist, würde ich mal sagen, dann das Stück vielleicht abgeschlossen hätten und sich gefreut hätten, dass sie so etwas Komplexes hinbekommen haben. Würdest du sagen, noch so eine kleine Fingerübung?
Ja, ein Warm-up für das, was dann folgt. Tatsächlich würde man ja sagen, mit der Jig ist das Stück zu Ende und vielleicht war das auch die Erwartungshaltung damaliger Hörer und vielleicht wollte das Bach auch so ein bisschen herausfordern, um dann eben aber nach diesem rasanten Abschluss noch einen draufzusetzen.
Wir hören trotzdem mal den Schluss der
Jig. Und vielleicht direkt sogar im Übergang
was
mit
danach kommt.
Dem Etablieren des Chaconne-Themas.
Ja, diese Überraschung ist wirklich groß. Es kommt dieses doch recht schwere Ostinato-Thema der Chaconne in D-Moll. Bevor wir dieses Stück jetzt unter die Lupe nehmen, genau vielleicht mal so prinzipiell, dieses Ostinato-Prinzip ist ja wirklich traditionell und das gibt es schon im 16. und 17. Jahrhundert sehr häufig. Was würdest du da als besonders prägende Beispiele sehen?
Ja, wenn man jetzt so durchgeht, das 17. Jahrhundert, da findet man viele Beispiele, vor allem in Italien, also erste Hälfte 17. Jahrhundert, mir fällt Merula ein, Falconieri, Monteverdi. Und es dient ja auch im Grunde zu zeigen, trotz, sagen wir mal, klar festgelegten harmonischen Setting und auch klar festgelegten Proportionen. Es sind ja eigentlich Variationsfolgen über ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Grundbass, dass einem immer wieder Neues einfällt, wie man hier noch Spannung steigert, auch mal wieder für Entspannung sorgt, wie man Spielweisen eines Instrumentes ausreizt. Die Chaconne gibt's auch in der Vokalmusik. Also mein Beispiel Monteverdi wäre ja das Lamento della Ninfa aus dem 8. Madrigalbuch. Ganz berühmtes Beispiel. Wollen wir da mal kurz reinhören?
Das wäre naheliegend, weil wir da gar nicht so weit weg von Bach sind.
Gut. Ja,
hören wir doch mal kurz Lamento della Ninfa. Ja, so geht Altmeister Monteverdi mit einem Ostinato-Thema Lamento della Ninfa, eines von vielen Beispielen.
Ja, und dann schauen wir mal nach Frankreich, da würden einem, glaube ich, sofort einfallen, diese großen Orchester-Chaconne, die der Lully komponiert hat, auch allesamt Ohrwürmer, sehr große, ausgeprägte Stücke. Auch da findet man Wurzeln für Bachs Chaconne. Da kann man sich sogar sehr viel leichter vorstellen, dass das Bach irgendwann mal kennengelernt hat, weil gerade die berühmten Lully-Ostinato-Sätze aus den Opern tatsächlich gedruckt vorlagen und auch in Mitteldeutschland kursierten. Also das Lamento della Ninfa, 8. Madrigalbuch, ob das jemals Bach zu Gesicht bekommen hat, wäre ich vorsichtig. Ja. Aber hier der Lully, das war sehr präsent.
Hören wir doch mal ein Beispiel Lully. Mhm. Ich schlage vor, der Bürger als Edelmann, da gibt es auch eine wunderschöne Chaconne. Thank you. Ja, auch das ein Altmeister, ein ziemlich strenger sogar, Jean-Baptiste Lully. Das war Le Bourgeois Gentilhomme, eine Chaconne dort aus dieser Schauspielmusik. Ja, da könnte man jetzt hier endlos Chaconnes spielen. Bei Bach selbst ist eigentlich die Ostinato-Form, wenn man ehrlich ist, gar nicht so häufig. Aber das ist ja immer mal bei Bach so, dass wir diesen Satz sagen, es ist nicht so häufig, aber wenn er es einsetzt,
ich wollte es gerade sagen,
eben ganz gezielt.
Ganz gezielt, und was er dann einfach zu Papier bringt, mein lieber Scholli. Also da müssen sich alle anderen warm anziehen. Ich glaube, die früheste Ostinato-Komposition, die wir haben, ist möglicherweise Kantate 150, der Schlusssatz, ja, also eine Vokal-Chaconne. Wollen wir da mal kurz reinhören?
Ja.
Die ist noch vergleichsweise wenig raumgreifend. Danach wird es immer länger, aber auch schon dieses Stück ist mal erstaunt, wie Bach in der Lage ist, dieses doch sehr feste Schema einer Ostinato-Variation dennoch übereinzukriegen mit dem Anspruch an eine Vokalmusik, den gesungenen Text ja eben doch auch adäquat zum Ausdruck zu bringen. Und da ist schon Bach extrem fantasiereich.
Ja, das war die Kantate 150 nach der Herr verlanget mich, der Schlusssatz, den ja auch Johannes Brahms so gut gefunden hat, dass er ihn in der vierten Sinfonie dann adaptiert hat. Also was
das,
für eine
das gleiche Bach- und Bassmodell, genau, in der vierten Sinfonie. Und wenn man bei Bach das verfolgt, rein weg in der Vokalmusik, da muss man ja schon mal sagen, das geht dann weiter. Eingangschor Kantate 12 aus der Weimarer Zeit, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, Passacaglia, sagen wir hier immer Chor Passacaglia, die hat es ja dann bis in die Amollmesse geschafft, weil das Crucifixus genau noch auf diesem Satz basiert. Und dann für mich absoluter Höhepunkt, Jesu, der du meine Seele, diese Choralkantate, wo er es hinkriegt, eine Choralmelodie, ja, Stollen, Stollen, Abgesang, zu kombinieren mit diesem völlig anders gearteten Ostinato-Modell. Und auch das gelingt dem Bach, als wäre es kinderleicht, das ist alles andere als das. Jetzt gehen wir mal in die Instrumentalmusik. Natürlich das berühmteste Beispiel erstmal vom jungen Bach ist die C-Moll-Passacaglia. Also dieses große Orgelwerk, wahrscheinlich aus der Weimarer Zeit, 13, 14 Minuten. Und du sagtest vorhin, es gibt zwar wenige Ostinato-Sätze von Bach, aber wenn er es dann mal gemacht hat, dann hat er es richtig gemacht. Ich würde mal sagen, ein Vorbild sollte man auch noch erwähnen aus der Bach-Familie selbst. Bachs Großonkel, der Eisenacher Organist Johann Christoph Bach, der hat ja diesen zauberhaften Hochzeitsdialog geschrieben. Und da gibt's ja auch in der Mitte eine Chaconne für Solo, Sopran, Violine und Generalbass. Geigerisch höchst anspruchsvoll. Das liegt nicht so weit weg von der Chaconne von Johann Sebastian Bach. Und hier die schmachtende Braut, die auf die Ankunft des Bräutigams wartet. So fantasievoll. Also wenn du mich fragst, Bernhard, wäre das der eigentliche adäquate Vorläufer zur D-Moll-Chaconne, die wir jetzt gleich besprechen werden, von dem anderen Bach aus Eisenach.
Sind nicht
Das ist also ein Ausschnitt zumindest aus dieser Chaconne im Hochzeitsdialog von Johann Christoph Bach, dem Großonkel von Johann Sebastian Bach, und ganz sicher kannte Bach dieses Stück. Wenn wir jetzt auf die Chaconne für Violine Solo blicken, die D-Moll-Chaconne, dann ist das ja hier ein ganz, ganz simples Thema. Wie würdest du es beschreiben?
Naja, es ist eine viertönig absteigende Melodie. Ich könnte sagen, ein abwärts gerichteter Tetrachord, der einfach harmonisiert wird. Ja, und zwar von der ersten Präsentation an, einfach im Doppel-Dreifach-Griffen. Und damit ist das Thema gesetzt. Das ist sehr kurz, trotzdem sehr markant. Also man hat ziemlich schnell Intus. Und das zieht sich jetzt eigentlich harmonisch durch das komplette Stück durch. Mit der Ausnahme, dass es im Mittelteil schon so bleibt, aber das Ganze sich nach Dur wechselt. Und damit ändert sich natürlich jetzt mal stellenweise der Charakter. Die ganzen Dimensionen des Stückes sind jetzt schon mal voll bachisch, wenn er nach den Sternen greift. Denn diese Chaconne, die hat 257 Takte und ist damit länger als alle vier Sätze vorher zusammen. Also hier will er wirklich an den Schluss jetzt einfach ein Ausrufezeichen setzen. Und das klingt bis heute nach. Und ich finde, also mein lieber Bernhard, ist das nicht irgendwie komponiertes Weltkulturerbe?
Unbedingt.
Schon, ne?
Unbedingt. Ich würde mal vorschlagen, wir können jetzt ja nicht alle diese Variationen einzeln besprechen. Wir können nur sagen, es wird zunächst am Anfang viele Doppelgriffe geben. Ja. Dann wird es irgendwie immer virtuoser.
Ja. Dann es gibt auch mal einstimmige Passagen. Ja. Was ich dann total mag, sind diese flimmernden Passagen, wenn es dann so diese Arpeggi-Passagen werden, die über die Saiten gehen. Das können wir gleich mal hören. Mhm. Also vorm Dur-Teil, da gibt es so einen Abschnitt, wo sich das zuspitzt und dann eben plötzlich nur noch quer über die Saiten, also wie man das vom Gitarrenspieler kennt, dieses Arpeggien-Spiel, wahnsinnig eindrucksvoll. Und hier suggeriert Bach wirklich, dass hier ein ganzes Meer an unterschiedlichen Streichinstrumenten gemeinsam spielt und dennoch ist es ein einziges Instrument, vier Saiten und ein einziger Spieler, der das hinkriegen muss.
Ja, das ist ein Auszug gewesen aus dem ersten Teil, wo es also sehr virtuos zugeht. Vielleicht hören wir einmal in den Mittelteil rein, weil es ja dann nach Dur geht.
Gleich den Übergang ich finde, wer das so richtig auskostet, kriegt das plötzlich was ganz Zartes, Zerbrechliches. Irgendwie habe ich ja auch den Eindruck, diese Abfolge von unterschiedlichen Ausdrucksweisen und Affekten, die erzählen ein ganzes Leben. Und da frage ich mich immer, was dann dieser Mittelteil gerade ist. Keine Ahnung, kommt da ein Kind zur Welt oder was auch immer. Es ist jedenfalls was ganz, ganz Schönes und Zärtliches. Machen Sie sich Ihre eigenen Gedanken.
Thank you.
Der Mittelteil, der steht also in D-Dur, dieser Partita, die sonst in D-Moll steht. Mhm. Und der dritte Teil, dann deutlich kürzer als der erste übrigens, ja, kehrt zurück in die Tonart D-Moll. Vielleicht sagen wir noch was zum absoluten Schluss dieses Stückes, denn es klingt ja mit so einer kleinen Kadenz dann doch sehr friedlich aus.
Klingt friedlich aus und dennoch diese Kadenz, also diese kleine Wanderschaft, die der Bach da nochmal unternimmt, die eröffnet einem nochmal ein ganzes Universum. Also man fragt sich ja eh schon im Verlauf dieses Stückes, wie kommt der Bach aus der Nummer raus? Wie das beenden, das kann nicht so einen ganz einfachen Schluss haben. Und ich finde, es ist eine dieser Stärken von Bach, von den vielen, die er hat, ist ja, er hat ein sehr ausgeprägtes Gespür für Proportionen und weiß dann auch Stücke, die eh schon mit vielen harmonischen Überraschungen aufwarten, am Ende immer noch mal auf eine sehr kreative Weise zu beenden. Ja, und die Schlusskadenz, die kann ganz einfach sein. Tonika, Subdominante, Dominante, Schlussakkord. Aber hier geht Bach wirklich innerhalb von 2-3 Takten nochmal auf eine Reise, die nochmal die Quintessenz von den zuvor erklungenen 256 Takten zusammenfasst.
So endet also diese Reise, diese unglaubliche Reise der Chaconne in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Von diesem Stück, das wäre jetzt vielleicht meine letzte Frage, waren ja sehr viele Komponisten im 19. Jahrhundert, auch im frühen 20. begeistert. Ja. Schätzt du diese Bearbeitungen und welche gibt's?
Ja. Wirklich, ganz klar, Bernhard. Natürlich gibt's also abenteuerlichste Bearbeitungen. Du könntest das wahrscheinlich auch mit 3 E-Gitarren hören und es wäre genauso eindrucksvoll. Und es gibt auch Organisten, die das spielen. Mhm. Und ich finde das so faszinierend zu sehen, wie eben wirklich die Nachwelt mit diesem Bach nicht fertig wird. Und eben auch Musiker, Komponisten, die nur dummerweise selber nicht Geige spielen, so beeindruckt sind und sich diese Noten, die Bach da zu Papier gebracht hat, auch zunutze machen wollen. Mhm. Und bei der Chaconne hat das jetzt wenig überraschend einfach tatsächlich viele, viele Bearbeitungen gezeitigt von großen Geistern. Im 19. Jahrhundert, Johannes Brahms, einer der ganz großen Bachianer, der auch gerade die Ostinato-Variationen von ihm geliebt hat. Wir erwähnten vorhin gerade Schlusssatz 4. Sinfonie, basiert auf diesem Schluss-Ostinato von Kantate 150 von Johann Sebastian Bach. Der hat sich die Chaconne genommen und sie als Klavierstück bearbeitet, und zwar nur für die linke Hand. Ganz beliebtes Stück. Mhm. Man kann aber diese Chaconne auch mit 2 Klavierhänden spielen und wunderbar ausstaffieren. Mhm. Da steckt ja so viel drin, dass man sich überhaupt nichts Neues ausdenken muss, grundsätzlich harmonisch. Aber na, wer ist natürlich der Bearbeiter schlecht hin im 19. Jahrhundert, der mit seinem Bach nicht fertig wird?
Busoni.
Ja. Und was der aus dieser D-Moll-Chaconne gemacht hat, ist einfach das Bravourstück schlechthin für einen ganz ausgewachsenen Pianisten mit Mörderpranken. Mhm. Ich liebe es. Es wird plötzlich ein ganz romantisches Stück, und diese Bearbeitungen, die zeigen doch genau das, was wir immer gerne mal von Bach sagen und was eben keine Floskel ist. Seine Musik ist zeitlos und sie hält all diese Ansätze aus. Jetzt hören wir mal Busoni und dann gehen wir mal noch in krassere Bearbeitung hinein.
Thank you.
Das war also Busonis Bearbeitung der D-Moll-Chaconne. Und du hast eben gesagt, noch krasser. Jetzt bin ich aber gespannt.
Naja, es gibt sicherlich, wie gesagt, abenteuerliche Varianten. Wahrscheinlich Akkordeonorchester oder Blockflöten oder sonst was. YouTube wird voll davon sein. Was ich liebe, und ich sage es jetzt ganz bewusst, auch wenn ich ein Riesenfan von historisch informierter Aufführungspraxis bin, Leopold Stokowski. Leopold Stokowski, polnisch-stämmischer Dirigent, der dann in die USA emigrierte, Houston, Hollywood, überall hat er dirigiert. Ganz berühmt sein Film Fantasia, Disney-Film, da hat er ja die Filmmusik gemacht. Da kommt Dukat drin vor, aber eben auch die berühmte D-Moll-Toccata Bach. Und zwar jetzt orchestriert für ein Orchester in der Größe Tschaikowski-Sinfonie oder noch mehr. Da sind Harfen drin, da sind Flöten, da sind Posaunen, da sind alle möglichen Schlagwerke drin, alles was geht. Und er hat eine ganze Latte an Bachwerken bearbeitet. Und eine meiner Lieblingsbearbeitungen ist tatsächlich die D-Moll-Chaconne. Wir müssen uns jetzt nochmal vergegenwärtigen. Das Stück von Bach konzipiert für einen einzigen Geiger. Geht der Stokowski hin und zerlegt die Melodie, ohne wirklich neue Noten zu erfinden. Plötzlich spielst die Flöte, dann geht's über in die Harfe, dann sind's die Streicher. Und man merkt auf diese Weise nochmal viel mehr, was da alles drinsteckt an musikalischem Gehalt. Und ich werde damit nicht fertig. Ich krieg da Gänsehaut jetzt schon, wenn ich davon rede. Lass uns mal reinhören an zwei Stellen und mach mal einmal so eine Arpeggio-Stelle da aus dem ersten Teil. Das wird so ein richtig impressionistisches Flimmern. Man fragt sich, welcher Debussy ist denn das?
An der Stelle hat Bach übrigens selbst Arpeggio drüber geschrieben.
Ja.
Und Stokowski hat das soeben bearbeitet. Zweite Stelle?
Na, die zweite Stelle, du erwähntest vorhin einfach nochmal diesen wahnsinnig, nochmal unter die Haut gehenden Schlusstakt der Chaconne. Also diese Schlusskadenz, die der Bach da hinlegt. Und Stokowski, der hatte schon ein Gespür dafür, was diese Stelle hergeben kann und wie der diese wenigen Akkorde jetzt nochmal auskostet und von den Streichern bis hin in die Posaunen das irgendwie verteilt. Da kriegt nochmal eine Größe und, sag mal, der letzte Orgasmus in diesem unglaublichen Notenmeer, was der Bach da in der Chaconne zu Papier gebracht hat. Los!
Also so endet die Bearbeitung von Leopold Stokowski und Sie sehen oder Sie hören, dass Michael Maul völlig begeistert davon ist. War übrigens gerade jetzt zu hören, nicht? Beim Bachfest.
Ja, im Bachfest. MDR-Orchester hat es gemacht und ich war drin und auch da hat es mit der Gänsehaut wieder geklappt. Und keine Sorge, das werden wir in schöner Abwechslung immer wieder tun. Ich liebe diese Stokowski-Bearbeitung, weil sie, ich sag's nochmal, auf eine zauberhafte Art und Weise die Zeitlosigkeit und Wandelbarkeit von Bachs Musik vorführen, ohne sie zu vergewaltigen.
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.